jedes Mal, wenn ich an so einem Ort bin, wo ich mich wohlfühle, würde ich am liebsten die Leute treffen, die das gestaltet haben. Und ich habe eine grosse Frage, die ich würde stellen, und zwar, hey, wie haben ihr es fertig gebracht, obwohl so viel Interesse an mich reinspielen bei einem Ort, den so grossartig herzubekommen?
Ja, ich finde, es gibt schon ein Rezept. Also,
würdest du die gratis verraten,
Tobias? Ja, die verrate ich. Das ist eigentlich die allergrösste Herausforderung in der Stadtplanung, die Zeit. Die Zeit ist das grösste Risiko. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist schon, dass man nicht nur die Fachleute dran lässt, sondern dass man mit den Leuten redet, die nachher dort sind.
Bei Kopenhagen kann man das zusammenfassen. Gibt es zwei Sachen, die einfach richtig geschickt gemacht haben, dass die Stadt jetzt so lebenswert daherkommt?
Parkplatz ist also der sogenannte ruhende Verkehr. Er ist eigentlich fast noch stadtzerstörerischer im Sinne von Lebensqualität als der Verkehr, wo sich bewegt und kommt und geht. Also Stadtplanung, Stadtentwicklung ist einfach immer mit den Dilemmas umgehen. Ja? Es gibt keine extreme Lösung. Es gibt keine Lösung, wo ein Aspekt super löst und alles andere muss dann hinten dran stehen. Das gibt keine gute Stadt.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und der Regula Lüscher, Expertin für Architektur und Stadtentwicklung. Weil ich das letzte Mal gefunden habe, es gäbe noch so viel mehr zu besprechen, rede ich heute nochmal mit der Stadtentwicklerin, der Regula Lüscher. Letztes Mal haben wir zusammen darüber geredet, wie wir dafür sorgen können, dass die Wohnungsmieten wieder zahlbarer werden. Wenn ich in einer Stadt zu Fuß unterwegs bin, auf gewissen Plätzen möchte ich gerne mit anderen Herren sitzen. Bei anderen Ecken denke ich an mich, wie hätte man so einen schlimmen Ort kreieren können. Da gibt es zwar einen Platz, aber es bleibt einfach nie jemand drauf stehen. Wenn ich die Leute um mich herum darauf anspreche, merke ich, viele von uns haben sich irgendwie daran gewöhnt. Findet es normal, dass viele Gebäude und Orte um uns herum nicht wirklich einladend sind? Warum sieht es um uns herum eigentlich so aus, wie es aussieht? Mich nimmt Wunder, wie kommt man zu einem idealen Dorf, zu einer idealen Stadt, zum idealen Quartier? Und mit ideal meine ich eigentlich einfach einen Ort, wo wir uns wohlfühlen, wo wir gerne Zeit verbringen würden. Darüber möchte ich heute gerne reden mit der Regula Lüscher. Sie hat unter anderem als Senatsbaudirektorin von Berlin gearbeitet und als stellvertretende Direktorin beim Amt für Städtebau bei der Stadt Zürich. Und heute berät sie als selbstständige Städte bei Stadtentwicklungsprojekten. Regula, willkommen zum Politkuchen.
Merci für die Einladung.
Wenn du durch eine Stadt oder durch ein Quartier durchlaufst, so zum ersten Mal, wo gehst du her, um so einen wirklich ersten Eindruck zu bekommen?
Ich gang zu den Eingängen der Häuser.
Aha, also quasi Wohnung, also Wohnungshäuser, Wohnbau?
Ja, wenn es jetzt ein Quartier ist mit Geschosswohnungsbau, dann gehe ich zuerst zu den Eingängen. Und dort interessiert mich eigentlich, wie komme ich von der Strasse zu dem Eingang. Aha. Und tut mich der Eingang willkommen heissen.
Wann fühlst du dich willkommen?
Wenn ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen mit Liebe gemacht. Also die Türe hat vielleicht ein rundes Guckloch, ein Fenster, das ich in die Eingangshalle sehe. Aha. Oder es hat einen schönen Türgriff, einen holzigen, grossen Türgriff an der Türe. Es hat ein kleines Vordächli. Es hat eine Nische, wo ich schnell meine Einkäufe ablegen und meine Schlüssel suchen kann. Ein Eingang, wo sich jemand etwas überlegt hat und sich vorgestellt hat, wie kommt man eigentlich an?
Finde ich einen ganz schönen Gedanken. Also, wenn ich mich beobachte, häufig finde ich auch einfach so ältere Häuser finde ich sehr toll. Aber dort fällt mir auf, ich glaube, dort ist auch häufig so, okay, die haben wie so unterschiedliche Ebenen. Es hat am Anfang eben ein bisschen Platz zum Herkommen. Dann die Fassade ist nicht einfach gerade auf, sondern es hat gewisse Bereiche, die vorstehen, gewisse, die zurückversetzt sind, vielleicht sogar irgendwo eine Säule oder so hergemacht. Dann schaue ich moderne Gebäude an und dort ist eigentlich einfach zack auf, entweder Glas, Beton oder einfach ein Backstein, aber einfach relativ uninteressant. Weißt du, warum haben wir so angefangen zu bauen?
Ja, wenn ich das wüsste. wenn ich das wüsste, dann wüsste ich auch, hätte ich auch ein Rezept, wie man wieder anders baut. Wir haben wie so eine Sorgfalt verloren. Es hat vielleicht auch damit zu tun, hat sicher auch mit der Moderne zu tun, wo es Versprechen gab, dass man das Bauen kann industrialisieren. Und das war eigentlich ein schöner Gedanke gewesen, weil man im Grunde genommen wollte, dass das Wohnen bezahlbar wird. Und wie wird es bezahlbar, wenn es nur eine Einzelanfertigung ist? Und dann haben wir das Gefühl gehabt, ja doch, jetzt tun wir das industrialisieren. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Aber gleichzeitig ist natürlich die Gefahr, dass so das Detail, wo auch ein Pulli schön macht, oder? Dass eben, dass man irgendwie die Rändli schön abschließt und vielleicht im Rändli noch eine Farbe gibt oder so. Das ist so ein bisschen wie verloren gegangen. Und das Zweite, was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass das Bauen zu einem Investment geworden ist. Es geht eigentlich darum, Geld anzulegen und es geht gar nicht so sehr darum, Lebenswelten zu schaffen.
Vielleicht neben den Eingängen noch, welchen Ort findest du schön? Hast du ein Beispiel von einem Platz oder von einer Stelle in einer Stadt, wo du gerade aktuell findest, so, hey, das ist mega gelungen, wie sie das gemacht haben?
Ich denke an Lindenhof. Wenn ich so an einen Freiraum denke, oder, wo man so, dort haben wir Ruhe, es ist grün, man ist unter Bäumen, man hat einen Ausblick, man kann sich einen Moment zurückziehen, so aus der quirligen Stadt. Ich denke aber auch heute Morgen, als ich am Bahnhof angekommen bin in Zürich, dass man jetzt überall, der Seil entlang, der Limmat entlang, wenn man vom Escherwies Richtung Wipkingen geht, überall die Ufer, Stufen macht, das Zeug begrünt, einfach, dass die Leute ans Wasser kommen. Also, dass die Leute an die Naturräume hinkommen und dort will man hinsitzen und ist entspannt. Ja.
Ich finde grundsätzlich auch immer all die Orte schön, wenn ich ans Wasser kann. Also, wenn ich jetzt denke, zum Beispiel im Zug, wo ich herkomme, ein Teil von der Seepromenade dort finde ich grossartig. Es gibt so ein kleines Restaurant, Gepassa, direkt am Wasser. Mhm. Ich finde auch zum Beispiel das Insel in Luzern grossartig, weil die ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Ich finde den Bullinger Platz in Zürich zum Beispiel toll. Der Bundesplatz in Bern gefällt mir sehr. Der Stadtpark bei dir in Winterthur finde ich auch spannend. Oder die neue breite Stege hinter dem Habe zur Sihl runter. Und jedes Mal, wenn ich an so einem Ort bin, wo ich eigentlich mich wohlfühle, ich würde eigentlich am liebsten die Leute treffen, die das gestaltet haben und denen Danke sagen. Und ich habe eine grosse Frage, die ich würde stellen, und zwar, hey, wie habt ihr es fertiggebracht, obwohl so viel Interesse an mich reinspielen bei einem Ort, den so grossartig herzubekommen? Wie kommt man so einen Ort so toll her? Gibt es da ein Rezept, wo du kannst sagen, schau, du musst diese zwei Grundsätze einhalten und dann kommt es gut?
Ja, ich finde, es gibt schon ein Rezept. Also,
würdest du die gratis verraten? Da bei
ja,
uns?
Die verrate ich.
Weil du bist jetzt selbstständig als
Stadtentwickler. Ja, nein, aber wenn wir würden nach dem handeln, würde es nicht anders aussehen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist schon, dass man muss mit den Leuten reden muss. Dass man nicht nur die Fachleute anlässt, sondern dass man, egal welchen Ort man gestalten will, ob das jetzt eine Uferpromenade ist oder ein Park oder eine Wohnung oder ein Spital, dass man mit den Leuten redet, die nachher dort sind. Und sie befragt, was der Ort bedeutet in dem Quartier zum Beispiel. Was der Ort bedeutet für sie als Arbeitsplatz, was der Ort für sie bedeutet als Flaneurin.
Finde ich ein mega schönes Wort. Man sollte viel mehr flanieren.
Genau. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und also zuhören. Fragen und zuhören.
Wie macht man das, dass man dann mit den richtigen Leuten redet? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn man sagt, man baut etwas Neues, dann kommen in der Regel wahrscheinlich zuerst die, finden so, nein, sicher nicht. Und können kaum motzen. Und dann tut man natürlich die Sachen einbeziehen von diesen Leuten. Und die schweigen, denen ihre Ideen hören wir auch nicht.
Ja, das ist natürlich ein Problem von Beteiligung und also von Beteiligungsprozess. Aber ich denke, oder wenn ich sage, mit den Leuten reden, dann muss man sich auch überlegen, wie mache ich so einen Beteiligungsprozess? Mache ich den in verschiedenen Stufen? Und ich rede immer von Gefäß. Oder schaffe ich ein Gefäß jetzt zum Beispiel für die Nutzerinnen? Dann rede ich nur einmal mit denen. Wenn ich ein Schulhaus baue, oder? Rede ich mal mit den Lehrern und Lehrerinnen, mit den Kindern etc. Und dann haben die ihren Raum und können mir erzählen. Und dann frage ich Nachbarn, die dort sind. Mhm. Und die haben andere Aspekte, die für die wichtig sind. Und dann mache ich vielleicht tatsächlich noch eine Internet-Umfrage und frage mal in die Stadtgesellschaft raus, was würdet ihr euch eigentlich von einer Schule wünschen? Also ganz verschiedene Gruppen den Raum geben, wo sie sich wirklich ausbreiten können, dass nicht die drei, die immer ganz laut sind, sich gebärden und die anderen haben überhaupt keine Chance. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die, die immer so die Wutbürger oder die, die sich so aufregen und sowieso finden, das ist jetzt eine Katastrophe, dass da überhaupt etwas entsteht, denen muss man eben schon auch zuhören und sagen, ja, aber was ist es denn? Oder was ist dir im Leben passiert, dass du es jetzt so schlimm findest, dass jetzt in deiner Nachbarschaft ein Schulhaus gebaut wird oder Wohnungen gebaut werden? Ja? Für Leute, wo da hinziehen, wo da arbeiten, wo dafür schauen, dass wir ein gewisses Wirtschaftswachstum haben, wo Rente zahlen, in die AHV einzahlen, dass du eine Rente hast und so weiter und so fort. Also da wird ja nicht eine Wohnung gebaut, um dich zu blogen, sondern es wird eine Wohnung gebaut, weil auch andere Leute das Anrecht haben, hier zu leben.
Das kann man gerade vorstellen, in dem Kopf von den Leuten, die dann dagegen sind, die wirklich denken, jetzt kommt hier die Stadt und will mich einfach nerven.
Und ja, und mit Aussicht nehmen, oder zum Beispiel. Und dann sage ich ja, aber also meine Erfahrung war jetzt, ich wohne in einem Industrieareal und das ist jetzt sogenannt verdichtet worden. Oder? Industriehalle, gewisse Sachen sind weggekommen, andere sind geblieben. Und jetzt bin ich innerhalb von 3 Jahren, wo ich wieder in der Schweiz lebe, ist ein Quartier um mich herum entstanden. Und vor 3 Jahren habe ich zur Nacht in die Dunkelheit hineingeschaut. Und jetzt schaue ich in ganz viele erleuchtete Wohnungen. Und natürlich sehe ich jetzt das Sulzer Hochhaus nicht mehr und den Weihnachtsbaum, den es dort immer gibt an Weihnachten. Aber ich sehe andere Leute und bin in einer Gemeinschaft. Ich finde das total schön. Und die Geschichte erzählen, oder? Ich versuche dann, oder auch andere versuchen, diese Geschichte zu erzählen. Was gibt mir das zurück, dass ich vielleicht ja, keine Ahnung, jetzt nicht mehr die Strasse für mich allein habe oder es im Coop oder in der Migro einfach mehr Leute hat. Aber umgekehrt entsteht ein Park, bis da ganz viele Wohnungen gibt. Und diesen Park kann ich mitnutzen. Den habe ich vorher nicht gehabt.
Ich finde es gerade ein schönes Bild, wo du sagst, so, man schaut jetzt zwar an eine Hausfassade vielleicht in der Distanz her, aber in der Nacht finde ich, wenn man all die beleuchteten Fenster sieht, für mich ist es wie so ein kleiner Adventskalender. Und in jedem Zimmer spielt wie eine andere Geschichte.
Ganz genau.
Und ich finde es dann spannend, wirklich dort einfach zu sein und mit einer Tasse Tee rausschauen und ich male mir dann aus, was reden die jetzt gerade? Ah, ich glaube, die haben einen Streit. Aha. Bei denen geht es gerade eher so ein bisschen romantisch zur Sache. Also ich finde es eine unglaubliche Lebensqualität.
Ich finde, es ist auch eine Form von Geborgenheit. Also man ist in einer Anonymität einerseits, weil man kennt die Leute nicht.
Ja.
Aber es gibt einem gleichzeitig Geborgenheit und man merkt, okay, auch andere Leute leben, auch andere Leute haben Geschichte, auch die anderen haben Streit oder haben es gerade schön zusammen. Oder was haben
wir? Man kennt sie nicht, aber man sieht relativ viel. Also auf ihnen. Wir haben vor uns noch ein Stück Kuchen. Und zwar ein Feigenkuchen habe ich gebacken. Er ist ohne Gluten.
Da ist drin Amarino Likör, oder? Ja, super gut.
Ich habe gefunden, mit Feigen zusammen, ich würde gerne so auf Mandelbasis. Ich habe noch ein bisschen Amaretto drin. Ganz viel Mandeln. Ein
bisschen Marzipanik.
Ich habe das Eiweiß geschlagen, bevor ich es drin habe. Und jetzt ist es, glaube ich, das macht es noch mit dem Amaretto zusammen, so ultimativ Marzipanik.
Ja, das ist absolut. Ich habe gerne feuchte Trockenküche. Perfekt.
Schön.
Perfekt.
Das freut mich gerade sehr. Einfach durch unser Kennenlernen per Telefon habe ich das in dem Fall leicht rausgespürt.
Ja, wirklich super. Und dann bissen wir aber auch noch auf eine Mandel, auf so einen Mandelsplitter. Also man hat auch etwas noch zu bissen, oder? Wo so knackt. Super.
Vielleicht ist es wie in der Architektur auch. Ich finde es spannend, wenn es unterschiedliche, sagen wir jetzt hier, Konsistenzen hat, aber in der Architektur einfach auch unterschiedliche Beschaffenheiten. Aber es steht etwas führen, wie du sagst, wenn du den Eingang gehst, anschauen. Ich würde das, glaube ich, auch machen. In Zukunft mit den Eingängen anschauen, dass man dort viel rausgesehen. Dass du vorhin noch erzählt hast, wenn die Leute hässig werden, finde ich, jetzt bauen sie mir hier die Wohnung vor die Schnurren her. Ich denke mir, wenn du jetzt in diesem Prozess dabei bist, hat ja unglaublich viel mit Psychologie zu tun. Also du als Architektin und ganz viele andere Sachen, die du auch noch gemacht hast, bist eigentlich dann Psychologin. Also gehst du gut zuhören?
Ja, ich bin natürlich nicht gelernte Psychologin, aber ich glaube, man muss einfach ein Interesse an Menschen haben. Und man muss, oder es fällt sicher, der Job fällt leichter, wenn man zuerst Menschen gern hat und wenn man eigentlich ein positives Menschenbild hat. Wenn man zuerst einmal denkt, die wollen gut arbeiten. Also wenn ich denke vom Investor, und das sind meistens Männer, also ich muss jetzt das gar nicht gendern hier, sondern es sind primär Männer auf dieser Seite. Und wenn ich zuerst einmal annehme, der Investor, der will ein gutes Stück Stadt bauen. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Der will der Stadt etwas zurückgeben, der will natürlich auch etwas verdienen, aber will der Stadt etwas zurückgeben. Und das Gleiche ist, wenn ein würdiger Bürger oder eine würdige Bürgerin kommt, dann ist das schon das erste Mal, das ist ein Engagement für die Stadt. Es ist natürlich auch oft für sich selber, oder? Aber es ist nicht gleich, was da gemacht wird. Und das ist eine Energie, und mit dieser Energie kann man etwas machen. Nicht immer. Es ist manchmal auch so, dass ich dann muss sagen, es ist jetzt 11 Uhr Nacht, und ich bin wirklich K.O. und jetzt haben wir das 10 Minuten besprochen, wir kommen nicht zusammen, wir müssen es einfach akzeptieren, dass wir nicht zusammenkommen. Ist auch okay.
Finde ich gerade einen spannenden Aspekt, den du ansprichst, dass wie, auch wenn jemand voll dagegen ist, das so zu lesen als, hey, spannend, dieser Person ist wirklich wichtig, was da passiert. Also wie man gerade sieht, wie sich ja immer mehr Leute auch abwenden vom politischen Prozess, ich nur noch 45% gehen abstimmen oder wählen, ist ja das eigentlich zumindest ein Zeichen, okay, ja, es ist eine Sorge, dass es in dem Ort, was in dem Ort passiert, vielleicht hat die Person halt vielleicht noch ein Gedankengut, wo vielleicht ihr ist, hey, ich möchte gerne die Stadt so bewahren, wie sie 1985 war und nicht, wie man sie vielleicht heute könnte bauen. Gibt es dort einen Schlüssel, wie man Menschen kann parat machen kann, auch für Veränderung? Also, dass man wie auch schnallt, vielleicht, hey, es bringt nichts, wenn man an einem Stadtbild von vor 40 Jahren festhalten, weil rings um uns herum ändert sich ja alles.
Also im Direkten, wenn man in so einem Projekt und in einem Prozess drin ist, dann haben wir ja meistens einen Entwurf oder schon ein Bild, wie sich nicht mehr etwas verändern sollte. Man hat so, wie es jetzt ist, und man hat schon ein Bild, wie es in Zukunft.
Das sind die Bilder, die immer so Bäume drauf hat und so, oder?
Genau, das sind so die Bilder.
Und am Schluss vergessen sie den Bäume.
Genau. Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist es zu spät. Oder? Man muss eigentlich viel früher beim Programm, wenn es darum geht, okay, was soll an dem Ort entstehen? Sollen dort nur Wohnungen entstehen? Oder soll dort nur ein Park entstehen? Das ist natürlich das, was die meisten wollen. Das wollen viele nicht einmal das, oder? Weil das bringt Gentrifizierung. Wenn ein Park gebaut wird, dann werden rundum die Wohnungen teurer, also wird auch meine Miete teurer. Also dort haben wir schon den Widerstand, Angst vor der Gentrifizierung.
Also hat man das Argument dagegen, die Stadt schön machen.
Genau. Ja. Also das ist etwas, was ich extrem in Berlin erlebt habe. Extrem. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Ja? Wenn Aufwertung etwas schöner machen, wir bauen gar nicht mehr bauen. Sondern wir bauen dir vor der Nase einen Park bauen, wenn das enormste Widerstand auslöst. Dann wird es schwierig und dann kann man im Grunde genommen, ja, dann muss man vielleicht auch ein bisschen an Solidarität appellieren und sagen, schau, dass die Brache, die jetzt hier vor uns liegt, oder, die findest du vielleicht als junger Mensch, wo irgendwie Skateboarder ist, findest du das toll. Aber deine Großmutter kann doch nichts davon, weil die braucht ein Bänkchen und die braucht einen Baum und so weiter und so fort. Oder? Und im Grunde genommen sollte es doch für alle gut sein. Das meine ich mit Solidarität. Also erklären, warum sich vielleicht Sachen auch verändern müssen, dass sie für mehr Menschen zugänglich sind. Und das Gleiche ist natürlich, wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Theater bauen willst, und dann hast du dort einen Menschen, der sagt, ja, so ein Theater. Ich gehe meinen Lebtag nicht ins Theater, oder? Warum muss jetzt hier ein Theater ran? Und dann kann man vielleicht erklären oder fragen, warum gehst du eigentlich gar nie ins Theater? Hast du das schon mal ausprobiert und hast Angst, dass das weh tut? Oder so, oder? Ja. Einfach und dann ist das vielleicht irgendein Grund, wo du nie erwartet hättest. Oder? Und dann merkst du, aha, man müsste einfach schauen, dass die Theatertickets subventioniert sind. Und dann würdest du auch gehen. Und dann sind wir schon zusammen und können sagen, jetzt können wir dafür kämpfen, dass die Tickets günstiger werden. Also es ist Story, sind Geschichten.
Der Politkuchen-Podcast bringt gesellschaftspolitisch relevante Themen auf leichte Art über. Mit dem Ziel, dass sich wieder mehr Leute für unsere Demokratie interessieren, gehen wählen und abstimmen. Du kannst mithelfen, dass es den Podcast weiterhin gibt, mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Die Telefonnummer findest du auch in den Shownotes. Danke vielmals. Du hast vorhin noch angesprochen, Berlin, wo du lange tätig warst. Dort ist mir aufgefallen, jetzt so ein Projekt, das Haus der Statistik. So ein Projekt gerade am Alexanderplatz. Mhm. So ein Foto gesehen, wo es oben drauf im Gebäude so einen Schriftzug hat mit «Alles anders Platz». Mhm. Was ist das genau für ein Projekt?
Das ist es. Im Grunde direkt am Alexanderplatz, wo 10 Hochhäuser geplant sind. Also totale Investoren-Hotspot. Direkt nebenan ist ein Bestandsgebäude aus der DDR-Zeit. Eben das sogenannte Haus der Statistik. Völlig abgekommen. Ich habe keine Gläser mehr und ist eigentlich ja, zum Abbruch bereit. Und es gibt sogar schon einen Gestaltungsplan. Also es ist schon eine Planung drüber gegangen etc. Und vor 10 Jahren, ich war jetzt gerade am Jubiläum gewesen, letzte Woche, haben sie mich eingeladen. Also vor 10 Jahren hat das Projekt angefangen. Während der Art Week haben Künstler, Künstlerinnen ein Plakat an das Haus geklebt, dass man das erhalten sollte. Dass man das ein Ort aus machen sollte für Kunst, Kultur, Ateliers und für Geflüchtete. Ja, das war 2015, 2016, wo die Flüchtlinge aus Syrien, ganz, ganz viele Flüchtlinge aus Syrien, auf Berlin gekommen sind. Und dann haben die enorm lobbyiert in der Politik. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben es geschafft, dass das Land Berlin das Grundstück gekauft hat vom Bund. Also es hat im Land Berlin noch nicht gehört. Und beschlossen hat, doch, wir das tatsächlich erhalten, das Haus. Und die verschiedenen Ansprüche, die auf dem Grundstück sind, also ein Bezirk, wo ein neues Rothaus braucht, Wohnungsbau, Gesellschaft, wo man bezahlbaren Wohnraum bauen muss, eben die Initiative, die dort möchte, ja, Kunst- und Kulturräume schaffen, aber auch die Finanzverwaltung, die dort ein Steueramt braucht, ja, wo die Verwaltung wächst, wie Berlin wächst. Also alle haben Ansprüche auf das Grundstück. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das zusammen. Wir bilden Koop 5, Kooperative 5 und ich war dort ja, noch in meinem Amt und hatte den Auftrag, das zu koordinieren, die verschiedenen Players zu koordinieren. Mit ihren unterschiedlichen Kulturen. Also ich meine, die Leute vom Finanzamt haben plötzlich mit so wild gewordenen Künstlern irgendwie ein Quartier entwerfen. Oder? Und das ist aber gelungen. Das ist gelungen. Und das Resultat ist, dass man dort jetzt ein Quartier baut, über 60'000 Quadratmeter, den Bestand erhaltet. Und gemeinsam das plant und gemeinsam finanziert und dass die Initiative, die Bürger und die Bürgerinnen, die tun auch selber einen Teil von dem Areal entwickeln, Wohnungen bauen, experimentellen Wohnungsbau machen. Die haben eine Art ein Erbbaurecht gekriegt und können natürlich Geld aufnehmen. Und nach wie vor, nach 10 Jahren, reibt man sich an diesen unterschiedlichen Kulturen, die da zusammenkommen. Aber es gibt ein wirklich gemischtes Quartier, weil eben ganz unterschiedliche Akteure das entwickeln. Das ist nicht eine Genossenschaft, die Genossenschaftsform macht. Oder ein Investor, der ein Hochhaus baut. Oder Steueramt, was für ein Steueramt macht. Oder? Und das produziert aus meiner Sicht eigentlich die ideale Stadt.
Also eigentlich all die Leute zusammentun, die sonst praktisch nie an einem Tisch sitzen, weil sie auch finden, hey, mit denen kann man doch nicht schnurren. Und schauen quasi moderiert von dir oder von deinem Team dort. Mhm. Und dann bringt man etwas her, das am Schluss nachher eigentlich allen dient.
Ja, das ist so. Und das Beste war noch, die besten Moderatoren und Moderatorinnen war die Initiative. Die hat unglaublich viel, die hat auch sehr aufwendige Beteiligungsprozesse gemacht. Die hat auch natürlich in eine völlig andere Stadtgesellschaft können wirken. Also Verwaltung. Oder eine Verwaltung wirkt in eine bestimmte Stadtgesellschaft. Und die Künstler und Künstlerinnen wieder in eine andere. Und die vom Steueramt auch wieder in eine andere. Und eine Wohnungsbaugesellschaft hat ihre eigenen Mieter und Mieterinnen, die natürlich dagegen gewesen sind. Logisch, die haben nicht neue Häuser vor der Nase haben, weil es gibt dort schon Wohnungsbau von dieser
Nasenschaft. Wie macht man denn das? Wie macht man das, so einen Mitwirkungsprozess? Kannst du vielleicht ein Beispiel mir erzählen, wie die das gemacht haben, vielleicht auf einem neuen Ort?
Also zuerst braucht man einen Ort. Mhm. Wir haben die sogenannte Werkstatt gehabt, für das Haus der Statistik. Das war so ein kleiner Pavillon gewesen. In der Zwischenzeit mussten wir den abrissen. Und dort haben alle Sitzungen stattgefunden. Und man ist nicht in der Verwaltung gesessen, man ist auch nicht im Büro von der Wohnungsbaugesellschaft
gesessen. Also ein neutraler Ort.
Ein neutraler Ort und ein Ort, der so etwas kreativ ist. Und so, das WC hat nicht mehr so richtig funktioniert. Und die Küche hat es gar nicht gehabt. Also haben wir irgendwie selber seine Sandwich mitbringen und so weiter und so fort. Sehr improvisiert. Und plötzlich sind alle ganz anders gewesen. Man hatte keine richtigen Stühle gehabt, dann haben wir halt einen Stuhl mitgebracht das nächste Mal. Und es hat eine völlig andere Atmosphäre gehabt. Und dann einfach sagen, und jetzt tun wir zusammen ein Programm erarbeiten, wir tun drei Architekturbüros einladen, Landschaftsarchitekten, und dann machen die Vorschläge und dann tun wir die Vorschläge miteinander diskutieren, was finden wir gut, was finden wir nicht so gut. Und zusammen nachher die beste Lösung, die für alle die beste ist, auswählen. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt nachher von dem langen Prozess gewesen.
Also man muss viel Geduld mitbringen, wenn man so ein ideales Quartier entwickeln will. Von der Moderation her auch ein Setting vielleicht wählen, wo einem ungewohnt irgendwie daherkommt.
Ja.
Wie hast du das in der Schweiz erlebt? Ist man da auch bereit für so berlinerische, crazy Mitwirkungsprozesse?
Ja, ist mir schon, aber es ist ein grosser Unterschied, weil man natürlich in der Schweiz ist man in der direkten Demokratie. Und das macht etwas mit den Leuten. Es macht nämlich das, also nicht nur mit denen, die sich an den Prozess beteiligen, sondern auch die, die den Prozess quasi designen. Und in der Schweiz ist man immer noch so sehr stark auf dem Konsultative. Also, Informationsveranstaltungen sind sowieso nicht Beteiligung. Das ist einfach informieren. Das ist super, oder? 80% der Leute sind schon glücklich, wenn sie informiert sind und finden es gar nicht so schlecht, was die machen. Ist okay. Ich lasse die machen. Geht wieder heim, ist zufrieden. Und 20% wollen aktiv drin. Und in der Schweiz ist es halt mehr so, dass man denen mal ein bisschen zulässt und herausfindet, aha, okay. Wenn wir das noch berücksichtigen, dann haben wir die Chance, dass wir besser durch die Abstimmung dann kommen. Es ist so konsultativ. Und in Deutschland war es mehr so, dass die Leute wahnsinnig vehement waren. Sie konnten nicht abstimmen, sondern sie mussten in dem Moment die Stakeholder oder die Akteure überzeugen von ihrer Idee. Und laut sein und schreien und Stress machen und Tomaten schiessen und so weiter und so fort. Also massiv. Und das gibt natürlich völlig eine andere Stimmung. Und gleichzeitig sind sie aber auch viel mehr gewohnt, selber Hand anzulegen. Also es gibt eine riesige Community in Berlin, sogenannte urbane Aktivisten und Aktivistinnen. Und die gehen nicht einfach auf die Strasse und schreien, sondern die sind gewohnt, die Freiräume im Besitz zu nehmen in Berlin. Mhm. Dort, ich weiss doch auch nicht, irgendwie eine temporäre Schule einzurichten oder irgendwie eine Bar oder was auch immer. Oder ein Club oder was auch immer. Und die sind aber auch gewohnt, die wissen in der Zwischenzeit auch, wie kriegt man Finanzierung an, wie kann man sich professionalisieren. Die sind absolute Profis im gemeinsam Stadt machen und nicht im gemeinsam über Stadt reden. Es ist eine ganz andere Kultur, die man dort findet.
Spannend, hast du dir überlegt, auch so Leute in die Schweiz zu holen, um da mal so ein bisschen aufrütteln?
Ja, also die sind zum Teil auch da. Also es gibt natürlich auch in der Schweiz gibt's Büros, wo spezialisiert sind auf solche Prozesse. Zum Beispiel in Winterthur, finde ich, ist so das ganze Industrieareal, wo in Winterthur entwickelt worden sind, die sind anders entwickelt worden als in einer Stadt wie Zürich, wo auch viel mehr Wirtschaftsdruck natürlich drauf war. Sie müssen schneller gehen, etc. Und im Winterthur haben wir das Schritt für Schritt gemacht und viel mit Zwischennutzungen und Pioniernutzungen. Und,
also, dass man dort erst herausfindet, für was das Areal eigentlich könnte gut sein.
Ganz genau. Und wer kann dort bleiben und wer bleibt nicht? Und vielleicht doch Nischen schaffen für Handwerker und Handwerkerinnen. Und da gibt es schon auch Akteure, wie Brabuser in situ. Das sind so Büros, wo seit vielen, vielen, vielen Jahren im Bestand arbeiten, dafür kämpfen, dass man den Bestand stehen lässt. Und im Bestand heisst eben auch mit der Kultur in dem Bestand und mit den Leuten in dem Bestand und mit der Geschichte in dem Bestand.
Mich dünkt es gerade vielleicht in Berlin auch so ein bisschen der Mut von, hey, wir wollen das jetzt noch nicht fertig haben, wir probieren einfach einmal. Und dann finden wir schon heraus, für was der Ort gut sein könnte. Und in der Schweiz habe ich schon eher den Eindruck, wir wollen es dann so richtig gut machen, oder? Und das heisst, von Anfang an macht man eigentlich so einen Plan, der dann wie auch klar definiert, schau, für das ist der Ort jetzt da, fertig, jetzt bauen wir den und dann ist es abgeschlossen.
Mhm. Absolut. Also Berlin, sage ich immer, ist das Genie in der Improvisation. Und das hat auch zwei Seiten. Da kann ich ein Lied davon singen. Das ist wirklich nicht nur lustig. Und die Schweiz ist natürlich das Genie von der Qualität. In der Schweiz ist alles wahnsinnig High-Level. Und das hat auch einen Wert. Ich finde, das hat einen ganz grossen Wert, vor allem, wenn man über das Bauen redet. Dass man das Gefühl hat, ich will für die Ewigkeit bauen. Ich will ein gutes Material nehmen. Ich will, dass ich nicht muss, keine Ahnung, die Fassade gerade nach 5 Jahren wieder neu streichen. Also nehme ich halt Bachstein, das ist widerstandsfähig und so weiter und so fort. Und das bedeutet längere Vorbereitungszeit, viel mehr Abklärungen. Ja, nicht improvisieren, sondern es erst machen, wenn man weiss, jetzt ist es genau das Richtige. Aber das weiss man eben nicht in der Stadtentwicklung. Das genau das Richtige, das gibt es nicht. Nach 15, oder ich tue ein Quartier entwerfen. Und 15 Jahre später, frühestens, ist das fertig. Ja, vor 15 Jahren hat kein Mensch von Schwammstadt geredet. Ganz wenige Leute haben darüber geredet, dass man eigentlich den Bestand erhalten sollte. Und so weiter und so fort. Man hat noch nicht so viel Veloparkplatz gebaut, sondern man hat noch richtig nur für Autoparkplatz gebaut. Also man hat andere Werte gehabt. Und das ist eigentlich die allergrößte Herausforderung in der Stadtplanung, die Zeit. Die Zeit ist das grösste Risiko. Und zwar Zeit im Sinne von langen Zeitabläufen. Oder? Im Laufe eines Projekts haben Politikerinnen schon 7-mal gewechselt. Parteien haben 7-mal gewechselt. Ein Teil der Leute in der Verwaltung haben gewechselt. Bei den Investoren ist es auch schon 3-mal weiterverkauft worden. Nachbarn sind auch ausgewechselt. Mhm. Und so weiter und so fort. Und der Zeitgeist hat gewechselt. Und auch die wirtschaftlichen Bedingungen. Zum Beispiel. In der Zwischenzeit sind wir auch mehr geworden. Was auch immer. Oder? Und wie soll ich sagen, einen lernenden Prozess zu organisieren, wenn es darum geht, dass am Schluss mein Häuser hier stehen, wo man sich ja entscheiden muss, jetzt hier steht das Haus, wir können es nicht mehr schieben. Das ist die grösste Herausforderung, wenn man Stadtplanung macht.
Wow, ich würde dort eigentlich gerne noch mehr eintauchen. Aber gefunden, vielleicht ist es ein bisschen einfacher mit einem Stückchen Kuchen.
Sehr gut. Das schmeckt nämlich so gut. Und man muss einfach essen, zu dem habe ich ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt.
Ja, und ich habe vorher immer, du hast vorher gerade so spannend geredet, wie das eigentlich müsste funktionieren, auch in der Stadtentwicklung in der Schweiz, und dass die Zeit so der Faktor ist. Und ich habe immer wieder gesehen, wie dein Blick so abschweift zu dem Kuchen, immer so, darf ich jetzt? Oder? Ja, nein.
Nein, ich muss noch fertig erzählen. Das ist aber genau so. Das ist so gut. Und tust du die Küche selber finden?
Häufig ist es so, dass ich vielleicht irgendwo in einer Konditorei war und dann mal etwas gegessen habe und probiere es daheim nachzubacken. Und da war es, ich war auf dem Markt und habe gesehen, oh, es gibt mega viele Feigen und ich habe Feigen einfach mega gern. Mhm. Und habe gemerkt, ich habe glaube noch nie einen Feigenkuchen gemacht. Und auf der anderen Seite, ich finde Amaretti auch mega fein und denke, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren.
Mhm. Das ist wirklich super.
Du bist vorher irgendwie gerade so vordrungen, habe ich gefunden, wie so zum Stein der Weisen von der Stadtentwicklung. So das Dilemma von die Prozesse dauern halt 15, 20 Jahre und man kann den Beton nicht verschieben, wenn er mal gebaut ist. Was gibt es vielleicht auch für einen Mittelweg zwischen ultimativ improvisieren in Berlin im Gegensatz zu erst bauen, wenn man wirklich ganz genau weiss, wie es soll sein wie in der Schweiz? Was würdest du vorschlagen?
Ja, man braucht einen Plan. Wenn man Stadtentwicklung macht, braucht man einen Plan. Man muss wissen, ein neues Gebiet, wo du nicht so schließen, wo kommt das Tram an? Gibt es überhaupt ein Tram? Wo kommen die Velo her? Wo sind rundum die Einkaufsmöglichkeiten etc.? Also man muss mal ein bisschen herausfinden, wie sind die Rahmenbedingungen. Und dann muss man wissen, was ist eigentlich der Auftrag. Und schon das kann man ja in einem Prozess erarbeiten. Und wenn man dann einmal so weit ist, dass man einen Entwurf hat und sagt, hier ist ein Park und hier ist eine Strasse und hier ist eine Schule und hier sind Wohnhäuser und so weiter und so fort, dass man das einmal so wie als Masterplan nimmt und sagt, okay, wir haben jetzt einmal einen Zwischenzustand vom maximalen Irrtum. Und wir werden das sicher, wenn es eine gewisse Größe hat, auch nicht sofort bauen. Und was könnten wir jetzt einmal so wie tun, so also ein bisschen spielen, ja? Wie wenn es schon da wäre. Und so Provisorien bauen, wenn noch nichts dort ist oder wenn schon etwas dort ist, das genau nutzen, um Sachen auszuprobieren. Welche Nutzungen funktionieren? Funktioniert da eigentlich ein Kulturort? Funktioniert eigentlich in dem Kontext ein Club? Oder hat es da schon zu viele Wohnungen rundherum und die nerven sich nur über den Lärm? Und so meine ich, oder? Ausprobieren. Und was schon auch wichtig ist, wenn man einen Plan hat und wenn man mal mit denen, die an dem Plan beteiligt sind, ob das jetzt Investoren sind oder die zukünftigen Nutzerinnen oder Nachbarinnen, dann haben wir sich schon mal auf gewisse Qualitäten geeinigt. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, wir wollen 30% bezahlbaren Wohnraum da drinnen. Oder wir haben gesagt, wir wollen nicht höher bauen als so und so. Und nachher geht die Zeit ins Land und man merkt, ja, aber jetzt wollen wir all die Häuser mit Holz bauen und das ist teurer und schwierig, also brauchen wir ein bisschen mehr Ausnutzung und in der Zwischenzeit sind wir auch gewachsen, also brauchen wir mehr Wohnungen. So. Und dann sagt man aber, ja, aber gewisse, warum haben wir jetzt gesagt, nur eine gewisse Höhe? Wir wollen nur bis zu einer gewissen Höhe. Ja, weil wir eine gewisse Verschattung auf einen bestimmten Freiraum nicht wollen. Aha. Also müssen wir vielleicht das höhere Haus schieben. Und vielleicht müssen wir auch andere Sachen in Frage stellen. So. Oder, aber was wir sicher wollen, 30% bezahlbar, das muss bleiben. So. Und das meine ich, dass man im Grunde genommen sich immer wieder an den Qualitäten, die man mal formuliert hat, sagt, wie kann ich die trotzdem erreichen auf eine andere Art? Und das ist das eine Art wie eine rollende Planung. Und darum ist es extrem wichtig, einen Plan zu haben. Weil das ist die gegenseitige Vereinbarung, wo man sagt, unter diese Qualität, unter das Ziel, unter das gehen wir nicht mehr zusammen.
Willst du live beim Politkuchen mit dabei sein? Ich rede mit dem Bundesrat Ignazio Cassis. Und weil ganz viele von euch gefunden haben, wir sollen unbedingt wieder mal zusammen reden, ich rede an dem Abend auch noch mit der SP-Nationalrätin, der Jacqueline Badran. Und zwar am Donnerstag, 23. April in Zürich. Tickets findest du über michaelelsner.ch. Wenn wir von der idealen Stadt reden, für mich sind Bahnhöfe eigentlich häufig so ein bisschen das Herzstück von einer Stadt. Also viele Leute, die zum ersten Mal in die Stadt kommen, die laufen das erst zu dem Bahnhof raus. Es ist eigentlich ein Treffpunkt für viele. Und ich finde, in vielen Schweizer Städten ist der erste Eindruck von so einer Stadt, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, mega abturnend. Und ich frage mich, haben die einen Plan gehabt? Also ich meine, ich komme in Luzern an. der Bahnhof ist mega nahe vom See. Es gibt einen schönen Blick auf die ganze Stadt. Es gibt ihn. Aber ich komme aus dem Bahnhof raus und dann ist als erstes eine Strasse mit einem Lichtsignal. Da kommen ganz viele schräg angelegte Perron für die Bushaltestellen. Dazwischen ein teerter Platz. Dann nochmal ein Lichtsignal mit einer breiteren Strasse. Dann so ein seltsames Haus, das sich Schiffsstation nennt. Und irgendwo dahinten ist dann die Stadt mit der Altstadt. Warum baut man als Tourismusstadt den Leuten als ersten Eindruck einen solchen Empfang?
Also entweder haben wir keinen Plan gehabt oder der Plan ist schief gelaufen. Ja, nein, ich finde es eine super Frage. Also, weil, oder, die ist ja so gestellt, wie wenn man genau das hat möchte, oder, dass man abgeturnt wird. Oder? Also, wir haben da, die Hotelzimmer sind alle ausgebucht, gehen wieder heim. Das war natürlich nicht der Plan gewesen, oder? Das haben ja alle das Beste wollen. Von dem muss man auch immer ausgehen. Und das Beste ist offensichtlich jetzt in dem Fall gewesen, dass man, wenn man zum Bahnhof rauskommt, dass man dann ganz alle Buslinien hat, die einem ins ganze Umland verteilt. Super Umsteigbeziehungen, grossartig. Ja. Aber ich habe einfach einen Busbahnhof vor mir und sehe den See nicht mehr. Oder vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr. Und das ist, finde ich, das Allerschwierigste in der Planung. Dass alle, die beteiligt sind, und jetzt rede ich wieder eher auch von den Fachleuten, die sind getrieben von ihrem eigenen Fach. Ja. Oder? Der von dem Bus, der will, dass die Leute schnell umsteigen können. Der vom Verkehr, der will den Fußgängerstreifen und eine Ampel, damit die Leute nicht überfahren werden. Der Touristiker, der möchte natürlich am liebsten, dass man gerade den See sieht, oder? Aber er hat sich nicht mehr durchsetzen, weil in der Zwischenzeit ist das alles schon gebaut. Also, wie soll ich sagen? Stadt entsteht ja auch nicht an einem Tag. Es war ja nicht so, eine grüne Wiese und der See, und dann haben wir dort mal können den Bahnhofsplatz planen. Nein, da ist zur Gründerzeit sind dort ein paar Kutschen rumgefahren. Wunderbar, oder? Man ist aus dem Bahnhof gekommen. Und rundherum war es einfach leer und der freie Blick aufs Mittelmeer.
Mich dünkt es fast in ganz vielen Städten. Ist das so?
Ja.
Also in Zug zum Beispiel. Prestigebau von einem Bahnhof, noch Lichtinstallation von James Turrell drinnen und ich komme aus dem Ausgang, aus dem Hauptausgang und dann werde ich eigentlich fast immer fast von einem Bus überfahren, weil der Hauptplatz vorne dran ist ein riesiger Buswendeplatz. Mhm. Nachher kommen Busperron, Strasse, ein grosses Einkaufszentrum und weit hinten dran der See. Und ich denke, fast bei allen Städten ist wie so der Platz, der eigentlich auch ein Treffpunkt sein könnte für ganz, ganz viele Menschen, die sonst nie zusammenkommen würden und vielleicht an einem Tisch oder auf die gleiche Bank sitzen, ist wie eigentlich zerstört.
Ja, aber es ist ja einfach so, dass der Verkehr, das Auto, der Bus, das, was uns bewegt, die zerstören natürlich das erste Mal unsere Aussenräume.
Um uns zusammenbringen, ja.
Ja, nein, das ist schon, das muss man natürlich schon sehen, oder? Unser Anspruch an Mobilität braucht natürlich Platz.
Ich finde es einfach noch spannend, wie, also natürlich, dass, wenn ich es formuliere, es klingt vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber Stichwort Luzern dort, alle Busse sind oberirdisch, aber im Gleichzug gibt es ja ein riesiges Shopville unten dran, wo man eigentlich ausgehöhlt hat, zum Shops machen, nebenan beim KKL riesige Parkhäuser unterirdisch, aber für die Busse hat man dann eigentlich kein Geld mehr gehabt, um die unterirdisch platzieren.
Ja, einerseits stimmt das und andererseits muss man immer daran denken, irgendwie müssen die Busse dort runter. Und das bedeutet Rampen. Und Rampen ist unsäglich. Die zerstören Stadtraum. Oder die tun den Stadtraum total durchschneiden. Und man meint immer, den Verkehr unterirdisch zu machen, das ist die Lösung. Und das ist nicht die Lösung. Also wenn ich aber Busse oder denk mal an Basel. An Basel sind alle Tram und Busse auch auf dem Vorplatz. Und Basel hat gefunden, jetzt, wir machen es super, zukunftsfähig. Alle haben die gleichen Rechte. Fußgänger und Tram, alle, es hat keine irgendwie Trottoir, nichts. Es ist einfach ein fließender Raum. Und man muss schauen und die Tram nicht ein bisschen läuten und dann muss man halt auf die Seite gehen und so weiter. Also man hat wie versucht, aus dem immer noch Ankunftsraum und Verkehrsraum eigentlich einen Platz zu schaffen, indem man nicht all die Randsteine hat und all das Zeug. Und ich finde es eigentlich ein gelungenes Experiment. Ich finde, es ist tatsächlich mehr ein Platz. Man hat mehr das Gefühl. Und gleichzeitig sagt man aber, ja, aber ich will doch nicht in den Untergrund gehen, um dann in ein Tram einsteigen. Das will ich doch auch nicht als Mensch. Ich möchte doch aus dem Bahnhof rauskommen und möchte zuerst einmal unter dem freien Himmel sein. Also Stadtplanung, Stadtentwicklung ist einfach immer mit den Dilemmas umgehen. Ja? Es gibt keine extreme Lösung. Es gibt keine Lösung, wo ein Aspekt super löst und alles andere muss dann hinten dran stehen. Das gibt keine gute Stadt.
Also mit Dilemmas umgehen. Du hast vorher so Gefäß formuliert, wie man kann eigentlich quasi die Ideen und die Wünsche der Bevölkerung aufnehmen. Und du hast auch noch angesprochen, also die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie. Wenn dann mal jemand, sagen wir, einen Plan hat oder wenn mehrere Leute einen Plan zusammen haben, hey, so könnte man es machen, dann sind wir ja auch das Land von der Einsprachen. Wie kann man mit dem umgehen? Also das kann ja durchaus sein, und höre ich ab und zu, dass so ein Konsortium hat einen Plan erarbeitet in einem Mitwirkungsverfahren und am Schluss gibt es dann aber gleich halt die erste Einsprache und das Projekt kommt gleich nicht durch. Wie geht man mit dem um?
Also eigentlich oft ist man einfach frustriert. Also man kann das auch nicht beschönigen. Oder? Man kann nicht sagen, das ist toll. Ich finde, Einsprachen, das finde ich viel undemokratischere Instrument, als wenn wir zum Beispiel über einen Plan in Form von einem Gestaltungsplan oder zum Beispiel von einem Projektierungskredit abstimmen. Und warum finde ich das eine undemokratischer und das andere demokratischer. Bei einer Volksabstimmung ist es immer noch so, dass auch Leute, die jetzt nicht unmittelbar Eigeninteressen haben, eben vor meiner Nase wird jetzt ein Haus gebaut und das will ich nicht, sondern die vielleicht ein übergeordnetes Interesse haben, finden, eigentlich finde ich das super, dass jetzt dann die Stadt ein neues Theater hat, zum Beispiel. Also es ist, wie soll ich sagen, es werden unterschiedliche Blickwinkel auf die gleiche Sache mitreden und mitentscheiden. Und bei Einsprachen geht es halt schon sehr, sehr oft eigentlich um Partikularinteressen. Und dort die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Partikularinteresse und das Interesse von einer Gesamtgesellschaft? Ich finde, diese Frage darf man durchaus stellen. Und das ist auch eine Frage, die zu Recht auch immer wieder gestellt wird. Wie kann man eine Art auch Sachen, die man zum Beispiel im Beteiligungsverfahren auch mal so ein bisschen verbindlich miteinander abgemacht hat, wie kann man auch die sich an diesen Verfahren beteiligt haben, und das sind dann manchmal oft auch die, die am Schluss trotzdem Einspruch machen, auch binden an das, was man zusammen abgemacht hat. Und wie kann man also Bürgerbeteiligungsprozess verknüpfen mit unserem demokratischen System. Weil Beteiligungsverfahren sind nie demokratisch. Da geht es nicht um Mehrheiten. Da geht es darum, ein Projekt besser zu machen. Beteiligung ist nicht da, um Akzeptanz zu schaffen, sondern um ein Projekt besser zu machen.
Ich würde gerne noch entweder oder Fragen stellen. Regula, was ist anstrengender? 30er-Zone einführen oder Parkplätze wegmachen?
Parkplatz weg.
Warum meinst
du? Ja, weil dort wieder direkt die Einzelinteressen kommen. Oder? Wenn ich mein Auto vor dem Haus, wo ich immer dort parkiert habe, dann muss ich nachher mein Auto irgendwann, ich weiß nicht, wohin mit dem Auto. Oder ich muss einen Parkplatz zahlen oder ich muss jetzt doch in die Parkgarage oder so. Also, ja, da sind die Widerstände sind einfach individueller und persönlicher. Oder? Genau.
Wer hat eher recht? Leute mit dem Auto oder Leute auf dem Velo?
Recht im Sinn von, ich mache das Richtige im Leben.
Zum Beispiel, ja.
Ich mache das Richtige im Leben. Ich finde schon die Velofahrer.
Und was findest du schlimmer, die Parkplatzlobby oder E-Scooter?
Parkplatzlobby.
Warum findest du die schlimmer?
Weil ein Parkplatz ist quasi, da steht ein Gegenstand in einem Raum, wo, wenn der Gegenstand nicht dort stehen würde, dann würde er im Sommer weniger heiß. Man könnte dort Bäume setzen oder sonst etwas Schönes machen. Man könnte dort Stühle rausstellen. Man könnte sich dort aufhalten. Und zwar nicht eine Blechkiste, ein Es, sondern Menschen. Und darum sind Parkplatz, ist also der sogenannte ruhende Verkehr, ist eigentlich fast noch stadtzerstörerischer im Sinne von Lebensqualität als der Verkehr, wo sich bewegt und kommt und geht.
Wir entscheiden uns jeden Tag 35'000 Mal, bewusst und unbewusst. Ich möchte dazu beitragen, dass wir uns einfacher entscheiden können, bei kleinen und bei grossen Fragen. Und zwar mit meiner neuen Comedy-Show «Gute Entscheidung». Es ist eine interaktive Show über Kopfentscheid und Bauchgefühl. Du kannst live mit dabei sein im Theater. Alle Tourdaten findest du auf michaelhelsener.ch. Wenn wir von Idealstädten reden oder idealen Quartieren, mir kommt sehr häufig Kopenhagen in den Sinn. Mhm. Eine Stadt, die ich gerne besuche, die auch schon fast ein den Stereotyp irgendwie hat, wo oh, die machen alles richtig und mega toll. Mhm. Du kannst gerne bei mir ein Stück Kuchen darüber reden, weil ich halt deinen Blick wieder gesehen habe, schweifen.
Alles gut, ich halte es noch aus.
Bei Kopenhagen, kann man das zusammenfassen? Gibt es zwei Sachen, die einfach richtig geschickt gemacht haben, dass die Stadt jetzt so lebenswert daherkommt, wie sie daherkommt. Mm.
Super Stadtmarketing.
Also eigentlich das. Eigentlich ist es mega das mühsam.
Das haben sie sicher. Nein, aber jetzt ernsthaft. Die haben sehr, sehr früh haben die minutiös untersucht, warum öffentliche Räume nicht funktionieren. Also nicht funktionieren, nicht lebenswert sind. Und also haben Untersuchungen gemacht, wer läuft wenn dort durch, welche Wege nehmen die Leute, wo tun sie sich aufhalten, wo tun sie sich nicht aufhalten und so weiter und so fort. Also die haben auch wissenschaftlich, analytisch ihre Stadt zuerst einmal angeschaut und befragt, wo ist sie gut, wo ist sie schlecht und haben aus dem heraus Schluss gezogen und haben zum Beispiel herausgefunden, aha, es ist jetzt nicht irgendwie eine Raketenwissenschaft. Das weiss man eigentlich. Aber trotzdem, da haben wir gedacht, okay, dann müssen wir das Erdgeschoss anders gestalten. Wir müssen eben ruhenden Verkehr rausnehmen, nebeneinander stehen tun. Wir müssen schauen, dass die Leute in einer Stadt, die doch noch relativ kurze Distanzen hat, die auch flach ist, was ist ein gutes Fortbewegungsmittel, das weniger Raum einnimmt, wo genug schnell ist, wo auch, wie soll ich sagen, so ist, dass man einfach mal schnell absteigen und zu Fuß gehen, also wo man extrem flexibel ist. Das haben die wahnsinnig gut gemacht, oder?
Also auch wieder hier, einfach mal zuerst hören und genau schauen und erst dann planen und entscheiden. Mhm. Würdest du sagen, das ist eigentlich so die Quintessenz von «So machen wir Quartier, Dörfer, Städte lebenswert und vielleicht so, dass sie so sind, dass wir uns wirklich wohlfühlen drin.
Ja, das würde ich sagen, weil wir fühlen uns eigentlich wohl an Ort, wo ihre Geschichte irgendwann noch spürbar ist und die Spurensuche. Was macht der Ort aus? Und das ist manchmal gebaut, weiss doch auch nicht, ein altes Industriegleis oder was auch immer. Aber es sind manchmal auch Erinnerungen. Auch Sachen, die nicht mehr da sind, die man vermisst. Und das macht die Stadt aus. Und das macht sie auch unverwechselbar.
Und das Bild, das du am Anfang gebraucht hast mit den Eingängen von Häusern, finde ich eigentlich auch, du sagst Geschichten erzählen, jedes Haus, erzählt eigentlich auch eine Geschichte oder ist eine Inszenierung, wenn ich reingehe? Also ich finde es auch spannend, die Steine drauf gehen und ich sehe noch nicht alles. Jetzt mache ich die Tür auf und jetzt bin ich mal vielleicht so in dem Gang, Foyer rein und dann, jetzt geht es um eine Ecke und jetzt sehe ich erst die Stube und jetzt sehe ich erst die Aussicht. Mhm. Also wenn man wie so auch vielleicht auch in dieser Blickführung, in der Wahrnehmungsführung mehr Wert darauf legt, was erlebt man eigentlich, wenn man durch ein Haus oder durch ein Quartier
geht. Ja, und was du jetzt auch schön beschrieben hast, du hast eigentlich den Weg beschrieben von der Strasse, vom öffentlichen Raum, da bin ich mit allen, da bin ich auch nicht privat, da bin ich beobachtet. Und der Hauseingang ist die Schwelle in den privateren Bereich. Das ist die Schwelle ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich meine jetzt das nicht als Barriere, sondern bewusst von einer Sphäre in eine andere Sphäre gehen. Und dann hast du beschrieben, wie du zum Beispiel durch einen Hausgang gehst oder ein schönes Treppenhaus. Und dann haben die Leute noch ein paar Sachen draus und so. Und dann geht man in seine Wohnung rein und dann kann man die Türen zumachen und ist privat. Und nachher hast du gesagt, und dann schaust du raus. Und dann schaust du wieder in die Stadt raus und in die Gemeinschaft raus, aus deinem zurückgezogenen Ort. Und dann kannst du sagen, okay, ich mache das Fenster auf, ich habe grosse Fenster, ich habe gern, wenn man mir reinschaut, und andere haben das nicht so gern. Nein, dann kannst du das wieder wählen. Also immer die Frage, wie viel Abgrenzung will ich zwischen meinem eigenen Privaten und dem Öffentlichen und meinen Nachbarn? Die einen wollen mehr, die anderen wollen weniger. Und das macht Status.
Man kann dann wieder rausschauen und quasi den Adventskalender sieht mit den verschiedenen Fensterchen,
genau,
wo die Leute leben.
Ja.
Und man kann zuschauen, wie die Stadt zusammenkommt. Ich habe es sehr inspirierend gefunden, mit dir zu reden. Danke vielmals.
Ich habe es auch super gefunden, ein bisschen mit dir zu träumen. Über die gute Stadt. Ja, genau. Und Kuchen essen. Das ist natürlich schon wesentlich. Also wirklich. Ich kann es allen empfehlen.
Ja, süße Träume.
Mhm.
Oder sagen wir so, Träumen fällt einfacher, wenn man auch noch etwas für den Gaumen hat.
Ja, absolut.
Weil wenn man dann rausschaut, merkt man, das ist noch nicht ganz so,
genau,
wie es könnte sein. Aber wir sind dran und du bist vor allem dran. Das war der Politkuchen mit Michael Elsner und mit Regula Lüscher, grosse Expertin für Stadtentwicklungsprozess. Willst du live beim Politkuchen mit dabei sein? Ich rede mit dem Bundesrat Ignazio Cassis und zwar am Donnerstag, 23. April in Zürich. Tickets findest du über michaelelsner.ch. Und wenn du findest, es geht in der Politik zu wild zu und her, dann backen Kuchen. Bis bald.